Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich möchte mich gleich zu Beginn als jemanden outen, der erstens die Oberfläche verehrt, zweitens sich bemüht, sich allem und jedem gegenüber gleichgültig zu verhalten. Ich will versuchen, die Begriffe Oberfläche und Gleichgültigkeit in einen Zusammenhang zu bringen, mit dem Ziel, dem abgekauten Teig des Wortes Toleranz wieder etwas Aroma, wieder etwas Würze zu geben. Denn es ist ein Trick der Intoleranten, die Toleranz schalen schmecken zu lassen, indem sie Worte in ihr Gegenteil verdrehen oder ihnen Seriosität und Gewicht absprechen. Aber keine Sorge, wer Pfeffer sagt und Sand meint, beherrscht noch lange nicht die Kunst, Sand nach Pfeffer schmecken zu lassen. Philipp Blom hat mir eine knappe oder dreiviertel Stunde zur Verfügung gestellt. Ich darf also etwas ausholen und auch ein bisschen mehr andern. Erstens, Begriffe. Wir, die wir von klassisch deutscher Innerlichkeit und Redlichkeit geprägt sind, edel sei der Mensch, hilfreich und gut, wie es bei Goethe heißt. Wir teilen unsere Gedanken nicht nur in Gute und Böse ein, sondern zuvor noch in solche, die unseren Respekt verdienen und solche, die nicht. Je nachdem sind uns manche Begriffe lieb, manche nicht, manche gar nicht. Den Begriff Oberfläche zum Beispiel mögen wir gar nicht. Niemand möchte oberflächlich genannt werden. Ein oberflächlicher Mensch langt nicht aus, weder intellektuell noch moralisch. Nicht einmal, wenn er schön ist, dann schon gar nicht. Denn Schönheit und Oberflächlichkeit, so das Vorurteil, gehören zusammen wie ehedem Kaffee und Zigaretten. Wir wollen hinter die Dinge sehen, hinter die Fassade. Hinter dem Gesicht wollen wir etwas sehen. In die Tiefe wollen wir sehen. Und geben zugleich zu, dass Sehen in diesem Zusammenhang nicht wörtlich genommen werden will, sondern eine Metapher ist. Eine ausgefuchste Metapher obendrein, denn sie konterkariert das Wort geradezu. Hinter den Dingen und in der Tiefe gibt es nämlich nichts zu sehen. Auch das Gesicht hinter dem Gesicht gibt es nicht. Es ist eben nur eine Metapher. Immer wieder fallen wir darauf herein und nehmen die Metapher für die Wirklichkeit. Und so leicht ist es ja gar nicht, auf diesem Gebiet die Nerven zu bewahren, denn ist nicht jedes Wort eine Metapher? Es lohnte sich, diesen Gedanken zu vertiefen. Wieder eine Metapher, aber nicht hier, nicht jetzt. Das Dahinter und das Darunter sind sinnlich nämlich nicht zu erfassen. Dahinter und darunter meinen, wo die Oberfläche endet. Und wo was beginnt? Etwas Edles, Hilfreiches, Besseres als die Oberfläche, etwas, dessen Qualität sich dadurch zu erkennen gibt, dass es eben nicht erkannt werden kann, nämlich nicht mit unseren fünf Sinnen, die, wie wir wissen, nur im physischen Bereich beweisen können. Wie ist dieser metaphysische Bereich, der sich nur metaphorisch beschreiben lässt, überhaupt zu erfassen und zu ergründen? Durch Theorie? Durch reines Denken? A priori, wie Kant sagt. Was überhaupt meint der Bereich, um den zu begreifen, wir nur unseren Verstand zur Verfügung haben und uns keine Erfahrung hilft? Was meint das Metaphysische? Andronikus von Rhodos, er lebte im ersten Jahrhundert vor Christus, stellte in der Bibliothek, die er leitete, jene Bücher des Aristoteles, deren Inhalt nicht so genau zu bestimmen war, neben dessen 8 Bücher über die Physik. Ta meta ta physica. Das, was neben der Physik steht. Daraus wurde das Metaphysische. Aber was das ist, das Metaphysische, das wusste er selber nicht so genau zu benennen. Und bis heute weiß es auch niemand so genau, weswegen immer neue Definitionen geliefert werden, was wiederum manchen Schwurblern das Schwimmen in diesem Teich erleichtert. Die Empirie dagegen rät, dem Denken die Beobachtung voranzustellen. Der Empirie aber werden wir klassisch deutsch innerlich Redlichen, der waren wir nie besonders zugetan, paradoxerweise mit Ausnahme des eingangs zitierten Klassikers Johann Wolfgang von Goethe, der zwar aus dem Mund des Teufels, des Mephisto, aber eben doch alle Theorie grau nannte, im Gegensatz zu des Lebens goldenem Baum, der grün sei. Was denn? Grün oder golden? A posteriori, also das Erkennen der Welt auf Basis von Erfahrung, galt für jene, die entweder nicht richtig, also nicht tief genug, also nicht bis unter die Oberfläche denken konnten, so das Vorurteil der Aufgeklärten. Oder es galt für jene, denen die mystisch-genialische Gabe des inneren Sehertums verwehrt war, so wie Romantiker. Wer sich mit der Oberfläche begnügte, begnügte sich eben. Der Begriff Oberfläche war und ist bis heute verpönt. Und ebenso verpönt ist der Begriff Gleichgültigkeit. Ich frage mich, wie konnte es geschehen, dass dieses ohne großen semantischen Aufwand sich selbst erklärende Wort in das Gegenteil dessen verdreht wurde, was es erklärt. Paradoxerweise heißt es eben nicht, dem Gleichgültigen gilt alles gleich, sondern alles nichts. Im Grimmschen Wörterbuch 33 engst geschriebene Bände, jeder Band über 1000 Seiten. In diesem Grimmschen Wörterbuch, das größte unserer Sprache, sind dem Wort gelten 16 doppelspaltige Seiten gewidmet, winzig geschrieben. Ich kann die ohne Lupe gar nicht lesen. Ja. Das gotische Gilda-Anlesen wird dort bedeutet so viel wie erstatten, vergelten. Das altschwedische Gelda meint bereits bezahlen und das altslawische Zleda meint büßen. Wenn Sie, meine Damen und Herren, in der Schweiz mit dem Auto zu schnell fahren, bekommen Sie eine Buße auferlegt. Was aber nicht heißt, dass Sie verpflichtet werden, 3 Vaterunser zu beten, sondern schlicht zu zahlen. Gelten verweist auf vergelten. Vergolten werden muss, um ein Gleichgewicht zu schaffen. Gleichheit wird hergestellt, indem derjenige, der sie bricht, bezahlen muss. Es muss vergolten werden. Und es wundert nicht, dass unser Geld sich von Gelten ableitet. Auge um Auge, Zahn um Zahn. Dieses Prinzip sollte schon unter Hammurabi Gerechtigkeit herstellen, um der Kettenreaktion der Rache einen Riegel vorzuschieben. Als sich dann höhere ethische Vorstellungen in einer Gesellschaft entwickelten, wurden diese Formen Gerechtigkeit zu üben bald als ebenso barbarisch verurteilt. Wenn du meinen Sohn getötet hast, töte ich deinen Sohn. Was kann der Sohn dafür? Also wurde von der Tat abstrahiert. Gleichheit wurde zum abstrakten Begriff. Ein abstraktes, auf alle Taten anwendbares Äquivalent sollte gefunden werden. Orientiert hat sich der Gesetzgeber vermutlich am Markt, wo die verschiedensten Waren eben unmittelbar miteinander nicht vergleichbare Waren getauscht und gehandelt wurden. Das bis heute allgemeine Äquivalent für fast alles ist das Geld. Die Ermordung eines Sohnes kostet von nun an einfach so und so viel. Nicht Auge um Auge, Zahn um Zahn, sondern der Mord eines Sohnes kostet eben so und so viel. Aus, fertig. Der Preis gilt für alle und für alle gleich. Die Tat ist vergolten. Der Preis ist gleichgültig. Diese beiden Wörter zusammen auseinandergeschrieben, aber erst vorläufig noch. Mit dem Begriff gleichgültig gewinnen wir ein Maß für Gerechtigkeit. Der Maßstab ist ein abstraktes Äquivalent, nämlich das Geld. Von nun an kann Gerechtigkeit gemessen werden. Gerechtigkeit aber setzt also Gleichheit voraus. Vor dem Gesetz gilt jeder Mensch gleich viel. Ist das nicht der Fall, kann von Gerechtigkeit nicht gesprochen werden. Also warum hat Gleichgültigkeit einen so schlechten Ruf? Zweitens, Tatsachen. In der literarischen Miniaturensammlung Fritz Kochers Aufsätze, des großen, von mir über alle Maßen bewunderten Schweizer Dichters Robert Walser, heißt es unter dem Thema Die Schule, ich zitiere, ich liebe und verehre Tatsachen. Das ist eine Formulierung, über die ich immer wieder lachen kann. Kein lautes, schenkelklopfendes Lachen, dafür eines, das sich nicht zu Ende lachen lässt, ein Robert Walsersches Lachen eben. Ein Wort ist wie ein Ton in der Musik, den eine schwingende Saite erzeugt. Jede Menge Obertöne schwingen mit, erst dadurch gewinnt der Ton Fülle und Schönheit. Im Wort Verehrung, ich verehre Tatsachen. In dem Wort Verehren ist eben nicht nur Verehrung enthalten, sondern ein ganzer Strauß weiterer Haltungen an den Phänomenen dieser Welt gegenüber. Wie in dem Ton E, ein H, ein Gis und noch eine Reihe anderer Töne und Obertöne mitschwingen. Wer verehrt, der fürchtet zugleich. Wer fürchtet, der respektiert zugleich. Und er respektiert vielleicht sogar über die Maßen hinaus. Und wer über die Maßen hinaus respektiert, hasst zugleich ein bisschen. Denn in seinem Respekt ist der Wunsch enthalten, sich selbst zu erhöhen. Und weil diese Selbsterhöhung nicht ausreichen wird, um jemals die Höhe des über alle Maßen Respektierten zu erreichen, wird der über alle Maßen Respektierte zugleich ein bisschen gehasst. Und so weiter. Jeder Dichter, der sich dessen bewusst ist oder nicht, ob er sich dessen bewusst ist oder nicht, spielt mit den Klangfeldern der Worte. In welchem Maß er dieses Spiel beherrscht, entscheidet darüber, ob er ein guter, ein mittelmäßiger oder ein schlechter Dichter ist. Robert Walser ist ein guter Dichter. Unser Jahresregent Franz Kafka nahm ihn als Vorbild. Ebenso verehrte ihn der Poet unter den Theoretikern der Literatur Walter Benjamin. Walter Benjamin schreibt über Walsers Figuren, sie haben den Wahnsinn hinter sich und sind darum von einer so herzzerreißenden, so ganz unmenschlichen, unbeirrbaren Oberflächlichkeit. Und er fährt fort, Zitat, will man das Beglückende und Unheimliche, das an ihnen ist, mit einem Wort nennen, so darf man sagen, sie sind alle geheilt. Aber wovon geheilt? Wenn man die frühen Prosastücke aus Fritz Kochers Aufsätze liest, kann einem als Antwort einfallen, geheilt von allen Vorurteilen und allen Ressentiments. Man kann es auch übertreiben und sagen, Robert Walsers Figuren sind geheilt von allen vorangegangenen Meinungen über die Menschen. Fritz Kocher, der Schüler, betrachtet die Menschen, als sähe er sie zum ersten Mal. Und so beschreibt er sie. Er beschreibt ihre Eigenschaften, ihren Umgang miteinander. Er beobachtet genau ihre Oberfläche. Als kleines Beispiel, wie er das Phänomen Höflichkeit sieht, möchte ich Ihnen vorlesen. Zitat, Nichts wäre langweiliger, als wenn man nicht höflich zueinander wäre. Die Höflichkeit ist für gesittete Menschen ein Vergnügen. Und am Grad und an der Art seiner Höflichkeit erkennt man das Wesen eines Menschen wie von einem Spiegel zurückgeworfen. Also ich empfinde die Höflichkeit beinahe als etwas Süßes. Ich gehe oft die Straße auf und ab, nur in der Absicht, einen Bekannten von meinen Eltern anzutreffen, um ihn grüßen zu können. Robert Walser war der Großmeister des feinen Humors. Also es ist ein Humor, der sickern muss. Man muss diese Stelle und ähnliche Stellen 3, 4 Tage lesen und dann beginnt man zu lachen. Ich will das sehen. Das Wesen des Menschen behauptet er zu erkennen, ausgerechnet an jener Eigenschaft, die im Ruf steht, das wahre Wesen zu verschleiern, nämlich der Höflichkeit. Diese Eigenschaft, die sich vom Benehmen bei Hof ableitet, wo alles Form und nichts Inhalt war, besteht nur aus Oberfläche. Sie ist elaborierte Oberfläche, jeder individuellen Ausformung entzogen, pures Ritual, dazu da, um im Inneren nicht erkannt zu werden. Und in diesem Benehmen will der Bub das Wesen des Menschen erkennen. Er liebt und verehrt Tatsachen. Wie der Mensch gesehen werden will, verrät über ihn mehr, als was er tatsächlich ist. Denn es verrät zudem, womit er sich umgibt und umgeben möchte. Wenn einer nur noch gesehen werden will, dürfen wir schließen, er ist nicht mehr oder nur noch kaum. Er hat sich ausgelöscht oder auslöschen lassen. Wie diese Auslöschung vonstatten ging, wird er uns nicht sagen. Vielleicht weiß er es selbst gar nicht. Und wenn, wird er sich schämen und also schweigen. Aber seine Oberfläche zeigt es uns. Das Wie seiner Maske, das Wie seiner Höflichkeit und Umständen verrät uns sicher nicht alles, aber doch sehr viel. Wir müssen uns nur zu der schwer zu schaffenden Gleichgültigkeit aufraffen, die es uns gestattet, nicht zwischen wesentlich und unwesentlich zu unterscheiden. Denn diese Unterscheidung setzt ein Urteil voraus, ein Vorurteil. Allzu viele Menschen wissen allzu viel voneinander. Dieser Satz von Marshall McLuhan beschreibt exakt die Welt, in der Fritz Kocher nicht lebt, die er aber als Liebhaber der Tatsachen beobachtet. Was aber ist eine Tatsache? Die Beantwortung dieser Frage gehört meines Erachtens zum Schwierigsten, mit dem wir uns in unserem täglichen Leben mit der wir uns in unserem täglichen Leben zu tun haben. Schon einmal deshalb, weil wir uns meist gar nicht bewusst sind, dass wir uns in einer Schwierigkeit befinden. Jede Tatsache hat 1000 Wurzelchen, die mit 1000 anderen Tatsachen verbunden sind, sodass es kaum möglich ist, eine Tatsache aus ihrem Umfeld heraus frei zu präparieren. Es schwingt viel mit, zu viel, untergründig, in der Tiefe. Obacht. Gibt es die Tiefe also doch? Ist es also doch notwendig, die Oberfläche zu verlassen, sie gar zu vernachlässigen? Wollen wir einer Sache, einer Tatsache auf den Grund gehen? Und schon haben wir es wieder mit einem sprachlichen Schalk zu tun. Was ist eine Sache? Als Schriftsteller stelle ich mich an mich die Aufforderung, jedes Wort ernst zu nehmen und ihm Respekt entgegenzubringen. Das mag manchmal wie Kümmelspalterei aussehen, das ist manchmal Kümmelspalterei. Soll so sein. Jeder Beruf hat seine Winkel, in dem ein Außenstehender Seltsames vermutet. Eine Sache, so mein Versuch einer Erklärung, ist statisch, eine Tatsache dynamisch. Eine Sache kann für sich bestehen, sie ist stumm, sie ist autark. Die Tatsache hingegen verlangt danach, in Beziehung zu treten. Die Sache wird in der Tat in eine Tat verwickelt, dann wird sie zur Tatsache. Das Tun aber setzt einen Willen voraus, bleibt also der Mensch, der tut. Die Tatsachen, die Fritz Kocher in seinen Aufsätzen als verehrungswürdig erachtet, sind von Menschen geschaffene Tatsachen, im Unterschied zu den Sachen, die uns der liebe Gott oder die Natur beschert. Denn Tatsachen, so empfiehlt uns der Schüler, Philosoph Fritz Kocher, sollen wir mit Höflichkeit begegnen. Gleichgültigkeit ist Höflichkeit gegenüber der ganzen Welt. Höflichkeit lässt alles gleich gelten. Wer in die Tiefe geht, die Oberfläche verlässt, wer auf das, was er sieht, hört, riecht, schmeckt, angreifen kann, verzichtet, der kann nicht anders als zu interpretieren, zu urteilen, zu beurteilen. Er sieht ja nicht, was ist. Er sieht keine Sache physisch. Er steht keiner Sache physisch gegenüber. Innerlichkeit, Metaphysik, also das Hinter der Physik, erschließt sich nur unserer Interpretation, salopp ausgedrückt, das ist alles nur Meinung. Eine Meinung aber, das wissen wir, enthält viel mehr vom Meinenden als von der Sache oder Tatsache, über die er seine Meinung abgibt. In der Meinung liegt immer der Irrtum auf der Lauer. Ich habe nicht Fritz Kocher, aber seinen Schöpfer Robert Walser immer als eine Figur aus einem Chaplin-Film gesehen. Ich verehre Tatsachen, könnte das nicht die Überschrift über das filmische Gesamtwerk von Charlie Chaplin sein? Der Tramp verehrt Tatsachen, weil er sich vor ihnen fürchtet, weil er sie respektiert, weil er sie auch ein wenig hasst. Erinnern Sie sich an den Film Moderne Zeiten? Einer meiner Lieblingsfilme von Chaplin. Da gibt es eine Szene, die es wert wäre, darüber eine Rede zu halten. Man würde allerdings mit der Zeit, die mir Philipp Blom zugestanden hat, nicht auskommen. Charlie, der Tramp, so in dieser Szene, hat soeben seine Arbeit in der Fabrik verloren. Er ist entlassen worden. Und er ist nicht der Einzige. Der Fabriksherr will sparen, um seinen Profit zu vergrößern. Dagegen gehen die Arbeiter auf die Straße. Charlie, der Tramp, weiß gar nichts von Politik oder Klassenkampf. Er ist zu sehr mit seinem eigenen Schicksal beschäftigt. Er ist arm und er ist verliebt. Er geht auf der Straße und wird von einem Lastwagen überholt. Der Lastwagen transportiert Langholz. Wie es sich gehört, hat er hinten an den Brettern eine rote Fahne angebracht, die anzeigen soll, hier endet die Fracht. Nun hat der Fahrer die Fahne wohl nicht vorschriftsmäßig befestigt. Gerade als er nämlich Charlie überholt, fällt die Fahne herunter. Charlie, als durch und durch ein höflicher Mensch, er ist arm, er ist unglücklich, er ist verliebt, aber er ist höflich. Er hebt die Fahne auf und läuft dem Lastwagenfahrer mit der Fahne hinterher. Dabei schwenkt er die Fahne und ruft. Er möchte dem Fahrer zeigen, hey, das hier hast du verloren. Der Fahrer hört und sieht ihn nicht, der Lastwagen fährt davon. Nun dreht sich Charlie um und hinter ihm marschieren die Arbeiter. Sie haben ihn zu ihrem Anführer auserkoren. Er schwenkt ja schließlich die rote Fahne. Die Fahne ist eine Sache. Dass Charlie sie schwenkt, ist die Tatsache. Dass die Arbeiter ihm folgen, ist ihre Interpretation dessen, was sie sehen. Sie sehen, sie sind der Meinung, Charlie ist ihr Anführer. Und sie irren sich. Drittens, Toleranzen. Toleranz braucht Zeit. Und Muße und Unaufgeregtheit. Darum ist sie so wenig sexy. Angenommen, einer der Arbeiter, die hinter Charlie, dem Tramp, hermarschieren, der nun für wenige Minuten Linken ein vermeintlicher Revolutionsführer ist? Angenommen, einer von Ihnen würde sich an die Arbeiter wenden und würde sagen, hey, halt, wartet mal, nicht so schnell, Genossen, betrachten wir doch erst einmal, was ist. Da geht ein Mann mit einer roten Fahne, gut. Die rote Fahne ist ein Symbol der aufbegehrenden Arbeiterklasse, gut. Wir sind die aufbegehrende Arbeiterklasse, auch gut. Aber all das, Genossen, heißt doch noch nicht bis ins Letzte, dass dieser Mann unser Anführer ist. Es heißt doch nicht einmal, dass die rote Fahne in seiner Hand zweifelsfrei ein Symbol des Kampfes sein muss. Mir wäre auch lieber, wenn er einer von uns ein revolutionärer Arbeiter wäre. Er kann aber auch etwas ganz anderes sein und er hat ein Recht, jemand anderes zu sein. Ich sehe nichts weiter als einen Mann mit einer roten Fahne in der Hand. Alles andere ist unsere Interpretation. Also Genossen, setzen wir uns erst einmal hin und diskutieren mit dem Herrn. Sexy ist einer, der so spricht, nicht. Und ich brauche Sie nicht zu fragen, wie die Arbeiter diesem Gesonnenen antworten würden. Sie würden wahrscheinlich nicht einmal in sich gehen, nachdem sich herausgestellt haben wird, dass er recht hatte. Ich glaube, und meine Damen und Herren, ich schäme mich ein wenig dafür, dass meine Analyse so simpel ist. Ich glaube, das ist der Grund dafür, warum sich die Toleranz so schwer tut. Sie ist nicht sexy. Besäße ich das Redetalent eines Pfarrers, würden mir jetzt mindestens 5 Finger voll Zuredungen einfallen, die der Toleranz ein zukünftiges, garantisches Image verpassen sollen. Aber ich bin kein Trommler Gottes und auch kein Einpeitscher irgendwelcher Ideen. Was wir sexy nennen, ist affektgeladenes Auftreten und affektgeladenes Reagieren. Und das ist gut so. Wenn der Fortpflanzung jedes Mal Diskussionen und Abwägungen vorangingen, würde die Menschheit bald aussterben. Nein, ich fürchte, es gibt keinen rhetorischen Trick, der die Toleranz sexy aussehen lässt. Wenn wir es in dieser Richtung versuchen, sind wir wie der Hase, dem der Igel immer zuvorkommt. Als Kind dachte ich, ich war zäh und durchtrainiert, aber klein und zart. Ich dachte, wenn ich dem Lackl in unserer Klasse, der auf mich einen Blick hatte und mich sekierte, wenn ich zu ihm aufsehe und ihm ins Gesicht hinein sage, hey, dafür bin ich gescheiter als du. Ich dachte, dann hält er inne. Ja, das dachte ich. Bedankt sich womöglich bei mir, dass ich ihn zur Einsicht gebracht habe und hört auf, mir ein Bein zu stellen oder mir Kopfnüsse zu geben und Tinte über mein Heft zu schütten. Ich habe es versucht, nur einmal. Wie konnte ich ihn zu ein wenig Toleranz mir gegenüber bewegen? Wie? Gar nicht. Am Beginn meiner Ausführungen habe ich Stellung bezogen gegen die Verdrehung des Begriffes Gleichgültigkeit. Ich habe die respektvolle Behandlung der Oberfläche in Schutz genommen vor dem Verdacht, sie sei oberflächlich und deshalb verwerflich. Nun, im letzten Drittel meines Vortrags denke ich, ja, sei gleichgültig im verpönten Sinn. Sei oberflächlich im verpönten Sinn, sei abgeklärt statt aufgeklärt. Sei cool, sei wurstig, lass 5 gerade sein. Bestehe nicht darauf, dass du recht hast, empör dich nicht, hör nur halb hin. Lass die Dummen in die Hölle ihrer Dummheit laufen, wenn sie meinen, es sei ihr Himmel. Lass es gut sein, nicken anstatt Kopfschütteln. Lass es zu. Lass es zu. Kümmere dich nicht, wenn Intoleranz geschieht. Für diese Haltung, meine Damen und Herren, gibt es einen Namen, repressive Toleranz. Der Begriff stammt von dem Sozialwissenschaftler und Philosophen Herbert Marcuse. Soweit ich weiß, wurde er hierzulande populär durch seinen gleichnamigen Aufsatz, der als einer von 3 Beiträgen in dem schmalen Buch Kritik der reinen Toleranz 1966 in der Edition Suhrkamp erschienen ist und auf die 68er Studentenbewegung großen Einfluss hatte. Ich denke, Diese Art der Toleranz gibt Anstoß und Argument für Hass und Toleranzfeindlichkeit verschiedenster Couleur, heute viel mehr sogar als noch vor 50 Jahren. Toleranz gegenüber den Feinden der Toleranz. Garantie der freien Meinungsäußerung auch für jene, die unsere freie Gesellschaft zerstören wollen. Gleiche Rechte auch für jene, die unseren Rechtsstaat abschaffen wollen. Geht das? Wollen wir das? Ist das noch tolerant? Wenn das Gute das Böse im Namen der Toleranz schützen soll. Herbert Marcuse baut auf das Toleranzparadoxon auf, das Karl Popper in seinem Buch Die offene Gesellschaft und ihre Feinde bereits 1945 formuliert hat. Uneingeschränkte Toleranz führe notwendigerweise zur Abschaffung der Toleranz. Die Intoleranten, so Popper, erkenne man daran, dass sie einen rationalen Diskurs verweigern, zur Gewalt gegen Andersdenkende und Anhänger anderer Ideologien, Weltanschauungen, Religionen aufrufen und sich intolerant gegen fremde Menschen verhalten. Solchen Befinden gegenüber dürfe Toleranz nicht gelten, sagt Popper, wenn eine offene Gesellschaft bestehen bleiben soll. Schon vor Marcuse und Popper hat der französische Dichter Charles Baudelaire das Problem benannt. Er sprach von zerstörerischer Toleranz. Er bezog sich dabei allerdings erst nur auf die Kunst und die Literatur, die zum Schweigen gebracht werde, indem man sie ignoriere und ihre Provokationen nicht mehr provokant finde. Wie wahr! Wohlgemerkt, so sprach einer, dessen Werke zum Teil verboten waren. Für uns und dringend stellt sich die Frage, darf mit Toleranz rechnen, wer an die Stelle unseres Rechtsstaates die Scharia setzen möchte? Darf sich ein Mann auf Sitten und Gebräuche berufen und wird auch respektiert, wenn er seiner Frau verbietet, einen Beruf zu ergreifen oder ohne Kopftuch auf der Straße zu gehen, stattdessen in einer alles bedeckenden schwarzen Kutte, auch bei brütender Hitze? Darf jemand auf das Recht der freien Rede pochen und wird ihm stattgegeben, wenn er sich in wohlbedachter, wohlberechneter Anlehnung an Adolf Hitlers Volkskanzler ebenso nennt und in wohlbedachter, wohlberechneter Anlehnung an Josef Goebbels von Systemen, Medien und Systemparteien spricht. Letzteren zu verurteilen fürchten wir Toleranten nicht. Gegen Nazis zu sein war immer und ist gut. Da gibt es auch entsprechende Gesetze. Bei den vorangegangenen Beispielen zögern wir. Warum eigentlich? Weil wir Angst haben, in das gleiche Horn zu blasen wie der selbsternannte Volkskanzler? Oh, wie feige wäre das! Es ist feig. Die Aufklärung, aus der der Toleranzgedanke erwachsen ist, bezog ihre Energie in erster Linie aus dem Kampf gegen die Kirche. Ziel war, Kirche und Staat zu trennen und getrennt zu halten. Religion ist Privatsache. Der Staat hat damit nichts zu tun und er soll auch nichts damit zu tun haben. So genau hat man es dann aber dann doch nicht genommen. Noch immer wird die sogenannte Verletzung religiöser Gefühle geahndet, während der Atheist, der sich vor den Stephansdom stellt mit einem Schild, worauf steht, Sie verletzen meine atheistischen Gefühle, wahrscheinlich ausgelacht, vielleicht sogar abgeführt, vielleicht sogar abgestraft würde wegen Verletzung religiöser Gefühle. Religion wurde zur Privatsache erklärt, aber eben nur erklärt. In der landläufigen Wirklichkeit wurde sie ins Brauchtum verschoben. Und Brauchtum ist eine in sich widersprüchliche Kuriosität, nämlich so etwas wie eine kollektive Privatsache. Je nach Opportunität wird das Kollektive oder das Private hochgehalten. Die Ängstlichkeit gegenüber Sitten und Gebräuchen, seien sie religiöser oder ethnischer Natur, zieht sich durch unsere Gesellschaft, die Ängstlichkeit als Rassist zu gelten, die Ängstlichkeit als kolonialistischer Eurozentrist zu gelten, wenn man der Meinung ist, die Ideale der Aufklärung gelten für alle Menschen auf der Welt, von Kärnten bis Zentralafrika, von Rostock bis Buenos Aires, von London bis Florida. Diese Ängstlichkeiten zersetzen und pervertieren die Forderungen und Warnungen der Humanität. Sie zuzulassen, ist dumm und feig. Nachrede. Mit Toleranz, meine sehr verehrten Damen und Herren, ist also keine Krone zu gewinnen. Damit meine ich, wir dürfen nicht erwarten, dass wir für Toleranz gelobt oder gar ausgezeichnet werden. Toleranz ist der Name des Guten in einer säkularen, pluralistischen, liberalen Welt. In einer von Religion bestimmten Welt tut der Gute das Gute um seines Gottes Willen. Belohnt wird er dafür im Jenseits. Der nicht-religiöse Mensch kann nicht darauf hoffen, er glaubt nicht an ein Jenseits. Und daraus schließen wir, je nach Laune, mit Bitternis oder mit Enthusiasmus, der Lohn der Toleranz ist die Toleranz. Und nur sie. Schönheit, Ruhe, Freude und Trost eines Osterspaziergangs. Wer mehr will, muss sich etwas anderes suchen. Der Mensch ohne Gott, der faustische Mensch, adelt sich selbst. Das ist Heinrich. Er versucht, dem Menschenbild zu entsprechen, dass er für das Würdige hält. Hier ist das Volk, hier ist des Volkes wahrer Himmel. Zufrieden jauchzet groß und klein. Hier bin ich Mensch, hier darf ich sein. Das ist alles und das ist viel. Vielen Dank.